Es ist schon was Besonderes, wenn es ein Debütautor schafft, sein erstes Buch bei einem renommierten Verlag überhaupt zu veröffentlichen. Geradezu außergewöhnlich ist es angesichts der Fülle an Neuerscheinungen, wenn sich dieses Buch dann auch noch richtig gut verkauft. Genau das ist jetzt einem Mann aus Hameln gelungen, den die meisten wahrscheinlich als Sänger und Songwriter der Band Tonfisch kennen, der aber auch als Journalist in vielen Unternehmen und als Leiter von Kulturprojekten gearbeitet hat. Stefan Gliwicki hat Ende März seinen Roman Quitt veröffentlicht, von dem jetzt schon die dritte Auflage gedruckt wird. Wie er das geschafft hat und wie man das Buch jetzt auch live erleben kann, sagt uns der Autor jetzt persönlich. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo Jan, moin.
Du hast ja deinen Roman Quitt zur Veröffentlichung vor, ja, nicht mal so 2 Monaten bei Radioaktiv vorgestellt. Was ist seitdem passiert?
Eine Menge. Das allererste, was passiert ist, war sofort nach der Sendung, ist eine Dame in die Buchhandlung von Blum gelaufen und wollte unbedingt dieses Buch kaufen und wollte auch gleich Eintrittskarten kaufen für eine bis dahin noch nicht mal geplante musikalische Lesung. Von der hatte sie auch gehört und der wollte sie unbedingt dabei sein. Wir haben erst ein paar Wochen später entschieden, dass es auch eine in Hameln geben soll. Aber so ging es los. Was ist passiert? Irgendwann waren die Bücher da und kamen in den verschiedenen Buchhandlungen, die sie bestellt hatten, an, unter anderem eben auch hier in Hameln. Dann ging das relativ gut und schnell, dass die erste Auflage vergriffen war. Ich habe viele Bücher signiert, ich habe viele schöne Rückmeldungen bekommen. Aber viel ist auch passiert, von dem ich überhaupt gar nichts mitbekommen habe. Also weil das Buch überall in Deutschland verkauft wird, wie mir der Verlag mitgeteilt hat. Und hin und wieder kriege ich E-Mails oder Kommentare von Menschen, die mir was dazu sagen. Das finde ich total gut und lustig und übertrifft eigentlich alle meine Erwartungen, muss ich schon sagen. Eigentlich hatte ich gar keine. Ich hatte keine.
Man liest das ja manchmal so von Bestseller-Autoren, die dann so zurückblicken und sagen so, von meinem ersten Roman, da habe ich vielleicht irgendwie 2, 3 Exemplare da verkauft. Die meisten sind da liegen geblieben oder habe ich selber gekauft. In deinem Fall ist es offensichtlich anders. Also wenn die dritte Auflage schon gedruckt wird, das heißt, dann sind die ersten beiden verkauft worden. Hast du eine Erklärung dafür, dass es jetzt dir gelungen ist, den man jetzt nicht als Autor kennt bisher? Also habt ihr da eine gewisse Werbung für gemacht oder bist du schon in verschiedenen Medien aufgetreten, außer bei Radioaktiv?
Nee, noch nicht. Also es gab die ein oder andere Rezension schon hier und da, aber das will ich mir jetzt nicht selber alles auf die Schultern kleben, weil der Verlag hat ja auch eine Menge dafür getan. Unter anderem hat er eben auch dieses überaus passende und auch lustige Cover entwickelt, was, glaube ich, eine große Rolle spielt, genau, mit dem Hund vorne drauf, was eine große Rolle beim Verkauf spielt, denn viele Menschen, von denen ich das so mitbekommen habe, die kaufen das, ohne zu wissen, von wem das ist, worum es da geht. Die nehmen das in die Hand, weil sie das ansprechend finden und dann lesen sie erst, worum es eigentlich geht. Und wer dann meint, dass es seinen Humor trifft, der kauft es dann vielleicht auch. Aber es ist ja oft so, es heißt ja never judge a book by its cover, aber ein gut gemachtes Cover hilft ungemein. Und das habe ich mir ja nicht überlegt, als der Verlag mir die verschiedenen Varianten des Covers vorgeschlagen hat, waren echt ein paar richtig geile dabei. Aber dieses war mit Abstand das Beste und das trifft es so. Dieser Hund vor diesem Gewächshaus alleine schon und der Titel dazu, der ist ja noch relativ kurz. Ich glaube, das spricht irgendwie zu den Menschen. Da habe ich gar nichts zu beigetragen.
Also da hat die Kommunikation schon mal funktioniert und was es mit diesem Hund auf sich hat und mit dem Gewächshaus. Aber das ist wahrscheinlich der spannendste Moment, wenn man dann tatsächlich Kontakt auch zu den ersten Leserinnen und Lesern bekommt. Was gab es noch so für Reaktionen?
Die frischeste Reaktion ist von letzter Woche, da rief mich eine Buchhändlerin an aus der Nähe von Hannover, die will mich gerne buchen für eine musikalische Lesung. Die wollte aber erstmal wissen, was ich beim Schreiben geraucht habe. Das hätte sie dann auch gerne. Die hat das wohl innerhalb von 4 Stunden durchgelesen, konnte es gar nicht wieder weglegen, aber die war so fasziniert von diesen absurden Dingen, die da passieren, dass sie nicht glauben konnte, dass es ohne Drogen geht. Da musste ich sie aber leider enttäuschen.
Ja, es ist ja ein hochprozentiges Buch, das kann man auch sagen. Ja. Also welche Rolle da der Alkohol spielt, auch das werden wir gleich erfahren. Aber es geht jetzt los mit den Lesungen. Ab morgen starten die Lesungen und die ziehen sich ja über das ganze Jahr. Es sind einige geplant.
Ja, es sind über 30 geplant im Moment. Da kommen noch welche dazu. Also es sind musikalische Lesungen. Da wird nicht nur aus dem Buch vorgelesen, sondern es gibt eben auch Musik. Deutsche Musik, die vom Charakter her genauso dazu passt. Wird ein bisschen erzählt sicherlich und die Leute haben vielleicht auch Fragen oder Kommentare. Das sollen lustige, lockere Veranstaltungen werden. Da muss keiner auf dem Stuhl festgeklebt sitzen. Ich stelle mir das sehr, sehr beweglich und amüsant vor. Allerdings nur dann, wenn die Leute da Bock drauf haben. Vielleicht keine klassische Lesung im herkömmlichen Sinne. Nee, das muss zu mir und zu dem Buch passen und die Veranstalter, die mich jetzt dafür gebucht haben, die mich zum Teil auch kennen, die glauben, dass das schon alles gut zusammenpasst und dass das das Richtige für ihre Leute ist.
Das heißt, du hast Musikstücke ausgewählt. Du bist ja selbst auch Musiker. Ich weiß nicht, hast du da eigene Stücke genommen oder hast du Stücke genommen? Welche Rolle spielen die und welche Kriterien müssen die erfüllen?
Ich habe mich gegen eigene Stücke entschieden. Erst dachte ich mache das, weil ich ein paar hatte, von denen ich der Meinung bin, die passen da gut hin. Aber es gibt Musiker, die haben gut was vorgelegt. Das passt noch viel besser zu diesem Inhalt, wie ich dann herausgefunden habe. Und die nehme ich jetzt einfach. Da ist zum Beispiel was von Reinhard May dabei. Der hat ja früher richtig lustige Sachen auch geschrieben. Weiß nicht, heute seine neue CD, die ist ja nur gerade rausgekommen, habe ich noch nicht gehört. Auch viele ernsthafte und kontemplative Sachen, aber ich habe mir so ein paar sehr lustige von ihm rausgesucht. Die zum Beispiel, und die passen kurioserweise wie die Faust aufs Auge zu dem einen oder anderen Kapitel, sogar zu der einen oder anderen Figur. Also muss ich sagen, und warum soll ich dann was anderes machen?
Ja, und das werden wir gleich auch erfahren, was das für humoristisch gezeichnete Figuren sind. Aber jetzt wollen wir dich erstmal hören in Aktion als Sänger nämlich. Denn ihr habt ja gerade auch euer 5. Album rausgebracht. Du bist der Kopf der Band Tonefish aus Hameln. Ihr habt das 5. Album Number 5 auch genannt. Da ist ein Titel drauf, der wird auch auf der Lesung erklingen. Worum geht's dabei?
Ja, das ist ganz schlicht und ergreifend ein Text von Wilhelm Busch. Und das geht um den 5. Streich von Max und Moritz. Und dieses Lied ist auch wiederum nicht von uns. Also wir haben es ein bisschen anders interpretiert, aber das ist im Original von Max Heckel beziehungsweise seiner Band Nobody Knows. Der hat uns das mal vererbt sozusagen. Wir haben das irgendwann angefangen selbst zu spielen, anfänglich mit ihm, dann alleine. Und dann haben wir es jetzt mit auf die CD gebracht, weil das einfach so einen Riesenspaß macht. Und auch dieses Lied passt vom Charakter her letztlich in diese musikalischen Lesungen. Deswegen wird es vermutlich so am Schluss dabei sein.
Jetzt wollen wir erstmal über den Roman selbst sprechen. Im Mittelpunkt steht ein großes Familienunternehmen, die Peter GmbH in einer Kleinstadt Oberklembach. Und dieses Unternehmen will unbedingt einen neuen Bestseller landen und hat einen sensationellen Quittenbrand dort am Start. Und da wird er schon ein bisschen viel zu früh verraten, dass der auf den Markt kommen soll. Und der hat ungeahnte Auswirkungen auf die Menschen. Außerdem wird da eine spektakuläre Unternehmensfeier zum 50-jährigen Unternehmensbestehen geplant, die tief unter der Erde gefeiert wird. Auch so eine skurrile Szenerie. Ich habe das Buch ja angefangen zu lesen und es ist sehr rasant und witzig geschrieben. Und in dieser unterhaltsamen Geschichte, da findet sich wohl jeder wieder, der mal irgendwie in Unternehmen gearbeitet hat oder Kollegen hat. Die Figuren sind scharf, ironisch, sarkastisch gezeichnet. Und ja, man erlebt da auch so gruppendynamische Prozesse. War das beabsichtigt, Herr Autor?
Beabsichtigt? Ja und nein. Also klar war es meine Absicht, die Dinge, die ich teilweise ja selbst auch erlebt habe, völlig zu überzeichnen, bis zur Unkenntlichkeit sozusagen. Und das bietet sich ja auch an. Also ja, klar. Also ich bin der Meinung, man erlebt fast nirgends so viel Satire und Theaterschauspiel wie in Unternehmen. Der Unterschied zum kulturellen Betrieb ist, du bezahlst da Eintritt. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, kriegst du Geld dafür. Und spielst sogar mit in dem ganzen Theater. Und das ist teilweise schon, man muss sich entscheiden, ob man das ernst nimmt, an sich ranlässt und vielleicht auch daran leidet, dass manche Dinge so laufen, wie sie da laufen. Oder man stellt sich irgendwie ein bisschen daneben, guckt sich das an und denkt, was ist hier eigentlich los? Und das habe ich zu Beginn des Schreibens mal gemacht, habe mich mal so neben mich selber gestellt und überlegt, was hast du eigentlich so alles erlebt und Absurditäten genug. Es gibt natürlich auch vieles, was völlig fiktional ist, vielleicht sogar das meiste in diesem Buch. Aber meine eigenen Erlebnisse in Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, sind sozusagen, sagen wir mal, der vorsichtige Auslöser dafür gewesen, überhaupt zu schreiben. Es ist nicht so, das kann ich auch gleich sagen, dass ich immer davon geträumt habe, mal ein Buch zu schreiben. Das ist nicht so, nein.
Aber irgendwann war der Drang da oder der Spaß auch, denn also viele quälen sich mit so einem Buch. Wie war es bei dir? Ging es dir locker von der Hand?
Ich wusste das am Anfang nicht. Es ging mir sehr locker von der Hand, muss ich sagen. Ich habe das innerhalb von 3-4 Monaten geschrieben. Also immer mal intensiver, dann auch wieder nicht. Lange zur Seite gelegt, weil das musste auch erstmal wirken. Dann hatte ich andere Sachen zu tun. Das hat mich nicht gequält. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt dringend unbedingt was Neues überlegen, es geht nicht weiter. Angst vor dem weißen Blatt Papier hatte ich auch nicht. Das Schreiben oder das Entwickeln der Handlung haben mir dann irgendwann die Figuren abgenommen. Nachdem ich die ersten so in die Welt gesetzt hatte, ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch erzählt, fingen die ja an, miteinander zu interagieren. Und dann war auch klar, welche Figur jetzt dazukommen musste, welche es noch gar nicht gab. Das haben die selber vorgeschlagen sozusagen. Also die haben selber Regie geführt. Ich habe dann nur aufgeschrieben, was die sich so ausgedacht haben. So fühlte sich das teilweise an, ja.
Was war so die Initialzündung? Gab es da so einen Auslöser? Gab es vielleicht eine Figur oder irgendeine Begebenheit, die du erzählen wolltest?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte als der, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, als der Impuls da war, ich möchte mal ein paar Dinge aufschreiben, weil ich glaube, das könnte lustig werden. Und ich angefangen hatte, die ersten 2, 3 Seiten, dann nahm das eine Wendung und da kam dann, also am Anfang wusste ich gar nicht, dass es um einen Quittenbrand gehen würde. Ich wusste wohl, es geht um ein mittelständisches Familienunternehmen. Ich wusste auch, es geht um eine Kleinstadt. Aber dann haben sich die Dinge wirklich von alleine entwickelt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und dann kamen diese ganzen Erlebnisse, die ich teilweise auch selber gehabt habe, in abgeschwächter Form natürlich. Die kamen dann so rein, die haben angeklopft, kann ich mitmachen. Und dann habe ich sie reingelassen und dann ergaben sich daraus wieder ganz andere Dinge. Also als ich fertig war, das war eigentlich der blödeste Moment in der ganzen Geschichte, war ich traurig. Also weil ich habe dann die Tür zugemacht und habe diese ganzen Charaktere da auf ihrer Bühne alleine gelassen. Und ich weiß nicht, was die da jetzt machen, aber war ein trauriger Moment, weil das wirklich so viel Spaß gemacht hat. Und nun sind die da und jetzt kriege ich erfreulicherweise Rückmeldungen von Menschen, die es gelesen haben. Also es lebt in den Köpfen anderer. Und das finde ich auch sehr, sehr stark.
Wow, was für Filmmusik. Tina Turner zu Ian Flemings James Bond. Wir haben hier heute eine Geschichte, die könnte eigentlich auch mal ein Film werden. Könnte ich mir vorstellen, das Buch Quid. Stefan, das Buch ist sehr rasant geschrieben. Also es ist ja schon fast wie ein Film, der da so vor den Augen und im Kopf abläuft. Wäre das denkbar, daraus vielleicht sogar auch mal ein Drehbuch zu machen? Hast du da schon mal dran gedacht?
Ja, also ich nicht. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Aber man kann es sich vorstellen. Ich habe auch Leute schon gehört und gelesen, die mir geschrieben haben oder mich angerufen haben, nachdem sie es gelesen haben, gesagt, das ist ein Film, das muss verfilmt werden. Ja, kann man so meinen, aber da kann ich nichts zu tun. Wäre lustig. Neue Erfahrung, nochmal eine, aber da kann ich, glaube ich, nichts machen.
Wobei der Film im Kopf ist natürlich auch ein ganz besonderer. Und das Schöne an Büchern ist ja, man kann in die Köpfe der einzelnen Figuren reingucken. Das gelingt ja so Filmen meistens nicht wirklich gut. Und das ist hier so schön, weil hier hast du wirklich die verschiedensten Perspektiven. Im Mittelpunkt steht der Firmenchef und Patriarch alter Schule Hans Karl Peter. Der wollte eigentlich schon längst zurücktreten, aber er kann nicht loslassen und will das Unternehmen eigentlich auch nicht wirklich an seinen doch eher schwächlichen Sohn Jeremias da abgeben. Das ist natürlich ein Unterhaltungsroman in erster Linie. Aber gibt's eine Beobachtung, die du vielleicht in deinem Berufsleben gemacht hast, die du da auch mit hast einfließen lassen?
Also nicht persönlich, also um mich herum waren immer mal hier auch in der Region Unternehmensnachfolgen, konnte man ja in der Zeitung lesen, an Söhne oder Töchter. Und das ging ja nicht immer gut. So, das ist ja eigentlich ein Klassiker. Die dritte Generation in einer Unternehmensnachfolge ist ja auch häufig nicht erfolgreich. Ne? So, warum das so ist, weiß ich nicht. Da gibt es ganze Studien. Das musste ich mir nicht ausdenken. Also das ist nahezu ein Klassiker. Und auch, dass ältere Familienunternehmer nicht abgeben können, die sind ja häufig jenseits der 65, wenn die noch im Unternehmen arbeiten. Das gibt's ja hier auch.
Aber gibt's so menschliche, allzu menschliche Eigenschaften, die dir wichtig waren, da zu erzählen? Vielleicht auch so Erkenntnisse. Man kennt das ja sogar aus den ganz großen Dramen von Shakespeare, um mal einen Kollegen von dir zu erwähnen. Oh. Da ist das ja im Grunde genommen auch schon drin und man wundert sich ja. Und wenn man das liest, dann denkt man, es ist einerseits absurd, weil es auch teilweise so übertrieben wirkt. Aber dann denkt man, Mensch, nein, das ist ja bei mir im Betrieb oft ja genauso. Ich denke ja auch, wo bin ich hier reingeraten? Und hier sieht man das sozusagen gespiegelt. Das ist ja auch die therapeutische Wirkung von Theater oder auch von guten Geschichten, einfach, dass man sich da vielleicht wiederfindet in einer unterhaltsameren Form vielleicht. Gibt es da vielleicht so eine Erkenntnis, was also du da mitteilst?
Die Feststellung oder die große Frage, wo bin ich hier eigentlich gelandet, die stellt man sich häufiger. Also ja, für mich sind Unternehmen, also zumindest die, in denen ich gearbeitet habe, Bühnen. Ja, sind Bühnen für Menschen, die sich da neu erfinden oder die sich da austoben oder die einfach nur da sind und arbeiten. Und Klassiker sind ja so Meetings. Besprechungen, in denen Leute unterschiedlichster Abteilungen und Hierarchien zusammentreffen, die sollen dann gemeinsam irgendwelche Dinge entwickeln. Was da teilweise abgeht, also wie sich Menschen profilieren, versuchen auf Kosten anderer da irgendwie besser dazustehen, als sie es eigentlich sollten oder könnten, das ist teilweise schon absurd. Also wie die sich da verbiegen auch so, ne? Oder der Betriebsrat als Gremium, was habe ich da nicht schon alles gesehen? Ich habe Betriebsratsvorsitzende gesehen, die sich vor Hunderten, Tausende von Leuten ein Wortgefecht mit dem Vorstand geliefert haben und an dessen Ende haben sie ihm dann ins Gesicht gespuckt. Am Tag später haben sie sich die Hände geschüttelt und gesagt, tolle Versammlung war das doch eigentlich. Ne? Also die erfüllen auch Rollen vor sich selbst oder vor anderen. Und der Unterschied, wenn man da arbeitet und das miterlebt, kriegt man Geld dafür, da muss ich nicht ins Theater gehen, da muss ich nämlich sogar noch Geld bezahlen. Ne? Aber Also das reale Theater ist teilweise sehr viel unterhaltsamer, wenn man es schafft, sich daneben zu stellen.
Und das ist die Chance von Literatur, denn man ist ja tatsächlich mittendrin. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, auch man selbst nimmt natürlich eine Rolle ein. Man verhält sich ja anders auf der Arbeit als jetzt mit seinen Freunden. Und auch wenn man Karriere machen will zum Beispiel, da zieht man ja andere Bandagen vielleicht auf, als wenn man ganz entspannt und glücklich ist.
Ja, ganz klar, ja.
Wir haben ja schon so ein paar Figuren kennengelernt. Vielleicht kannst du noch die eine oder andere. Es ist ein reicher, weißt du, wie viele Figuren insgesamt darin vorkommen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Es sind viele. Auf jeden Fall haben wir schon mal den Chef kennengelernt und seinen Sohn ganz kurz. Gibt es vielleicht noch das eine oder andere, was man wissen sollte zu der Story? Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir werden auch gleich einen ganz kurzen Ausschnitt hören von dir. Aber was wäre noch wichtig zu wissen? Da spielt ja auch noch ein Tier eine Rolle.
Ja, also das Tier ist ganz wichtig. Das ist ein Hund. Der läuft an einer Stelle im Roman dem Unternehmen zu. Der ist an einem Tag einfach da. Und fortan verändern sich die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. Hunde können ja Charaktere ganz anders fordern bzw. auch weichspülen. Das ist eine ganz schöne Figur, die da reinkommt. Ja, wichtig ist vielleicht noch ein Co-Geschäftsführer, der nichts anderes machen soll, als den Unternehmersohn zu drillen, fit zu machen für die Unternehmensnachfolge. Man ahnt schon, wie gut das klappt. Ach, es kommen sehr viele Nebencharaktere rein, die gehen auch wieder. Eine Familie fällt mir gerade ein, die ist exotisch. Sie haben drei kleine Söhne und das ist eine Familie, die haben zwar auch iPads und ich weiß nicht was alles, aber die spielen vor allen Dingen miteinander. Die spielen Gesellschaftsspiele, die machen verrückte Sachen zusammen, erleben sich noch als Familie. Auch überzeichnet natürlich, aber da gibt es sogar ein reales Vorbild. Man kann den Menschen durchaus Hoffnung machen, sowas gibt es noch.
Und man lernt auch, wie man ein Unternehmen, was vielleicht nicht ganz so wahnsinnig gute Stimmung hat im Unternehmen selbst, wie man die Stimmung nach vorne bringt. Ich war ganz erfreut, als ich plötzlich las, es wird auch getanzt in diesem Roman. Also welche Rolle spielt der Tanz?
Ja, es gibt eine Dame im Unternehmen, die ist in ihrem Privatleben Tänzerin. Die tanzt Swing. Und irgendwann bitten ein paar ihrer Kolleginnen, sie ihnen ein paar Tanzschritte beizubringen. Das macht sie. Daraus entwickelt sich eine unternehmensinterne, verbotene, weil der Unternehmer sowas nicht will, Swing-Tanzgruppe. Und die werden sehr erfolgreich, nicht nur im Unternehmen, sondern auch außerhalb. Die tanzen dann in der Kantine, verkaufen Eintrittskarten dafür, da geht richtig die Post ab. Die tanzen nachher auf Unternehmerversammlungen und räumen richtig ab. Ja, und das wiederum führt zu einer starken Veränderung im Unternehmensklima.
Aber woran liegt das? Also man kann sich das tatsächlich vorstellen, dass das einen guten Einfluss hat.
Ja, klar.
Ist das eine reale Beobachtung, die du gemacht hast?
Also, na, du musst immer raten.
Das habe ich auch noch nicht so häufig erlebt, dass getanzt wird in einem Buch und auch noch in einem Unternehmen. Vielleicht ein guter Hinweis dazu, wie sie ihr Klima da bei sich, wo immer sie arbeiten, vielleicht ein bisschen verbessern. Quit heißt das Buch von Stefan Glewitzki, sein Debütroman. Und der Autor ist heute hier bei uns zu Gast. Und wir haben jetzt die Freude, den Anfang des Romans zu hören. Stefan, müssen wir irgendwas wissen? Ansonsten leg gerne los.
Naja, vielleicht, dass das Buch sich innerhalb von 4 Wochen abspielt. Und das erste Kapitel stellt einige der Hauptcharaktere vor. Und mehr muss man gleich erstmal gar nicht sagen. Nach dem ersten Kapitel oder nach den ersten Seiten entscheidet sich ja bei vielen, ob sie so ein Buch überhaupt lesen möchten. Oder eher nicht. Kann ja sein. Das Kapitel heißt Der Schrei, Samstag, der 30.07.2022. Sind die denn wahnsinnig? Hans-Karl Peters Stimme donnerte mit urwüchsiger Kraft durch alle 3 Etagen bis ins Dachgeschoss des Hauses, wo das Echo mit alpiner Wucht zu seinem Ursprung zurückgeschickt wurde. Dem Verräter schicke ich einen Schlägertrupp nach Hause, dröhnte die nächste Brüllattacke und nahm denselben Weg durch Raum und Zeit. Dieses Mal allerdings kippte die Tonlage 2 Oktaven höher ins Fistelige, was der Situation eine ungewollte Komik verlieh. Völlig entgeistert starrte der Seniorunternehmer auf die verhasste Lokalzeitung Die Klemme, die wie jeden Samstag auf seinem Frühstückstisch lag. Beide Mundwinkel zuckten clownesk auf und ab, während er mit seinem rechten Zeigefinger auf die Titelzeile einstach. Neuer, hochprozentiger Topseller der Firma Peter, kurz vor Markteinführung, stand dort. Seine Gesichtsfarbe hatte innerhalb von Sekunden alle Nuancen vom Blass bis zum aktuellen Infarktblau durchlaufen, wie ein Chamäleon auf Speed. Jahrelang hatte er dieses Geheimnis gehütet wie seinen rechten Lieblingsaugapfel und die Mitarbeiter der Peter GmbH und Co. KG zum Schweigen verpflichtet. Nun wussten alle davon. Die Konkurrenz, die Kunden, die Geschäftspartner, einfach jeder. Und noch dazu erfuhren sie es aus der Zeitung. Der Super-GAU für jedes Unternehmen. Als wäre das nicht schlimm genug, musste er im weiteren Text die üblichen Halbwahrheiten und Spekulationen des örtlichen Chefreporters Uwe Dittmann über sich ergehen lassen. Wofür bezahlte er eigentlich die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, die immer von besten Beziehungen zur Journalie faselte? Mit denen gab es einen ganzen Hühnerstall zu rupfen. Ach was, man sollte sie alle rausschmeißen. Hans Karl Peter war in Aufruhr. Der Tag war im Eimer, die Woche, der Monat, die Zukunft. Die Pläne für die große Feier zum 50. Firmenjubiläum in 2 Monaten drohten wie eine Seifenblase zu zerplatzen. Seine Frau Gisela hatte in der Küche bei seinem ersten Wutausbruch augenblicklich die Kontrolle über die Bratpfanne verloren, in der sie just die 3 Spiegeleier hatte wenden wollen, die ihr Gatte traditionell mit der Sonne nach unten für einen standesgemäßen Anfang des Wochenendes beanspruchte. Die abrupte Klappbewegung ihres rechten Unterarmes in Richtung Oberarm hatte für eine rekordverdächtige Aufwärtsbeschleunigung gesorgt, durch die alle 3 Eier synchron die Pfannenbodenhaftung verloren hatten. Auf der Schallwelle des ersten Schreis waren sie spontan nach oben geschossen, wo sie aber auf ihrem Weg jäh von der designpreisgekrönten Deckenleuchte der Marke Illuminato dekorativ aufgehalten worden waren. Dort hingen sie nun formlos herum, wobei sich das Eiweiß besser hielt als der sich langsam auflösende, nach unten tropfende Dotter. Zu schnell für einen Stalaktiten. Das alles war so rasend schnell gegangen, dass Gisela Peter den Nachhall der abwärts scheppernden Pfanne und die Furcht vor einem anschwellenden Tinnitus nicht auseinanderhalten konnte. Dieses fiese Fiepen im linken Ohr. Vor den spitzen Schreien ihres zur Hysterie neigenden Ehemannes hatte ihr Hals-Nasen-Ohrenarzt sie schon öfter gewarnt und zu akustischen Selbstschutzmaßnahmen geraten. Mit 73 schreien Männer offenbar häufig in Sopranlage, mögen sie in ihrer Blütezeit auch eher über einen brunftigen Bass verfügt haben. Die Unternehmergattin kam nicht umhin festzustellen, dass mit dieser Veränderung der Tonlage die Männlichkeit ihres Gatten an Souveränität einbüßte. Früher hatte sein Brummbass Geborgenheit ausgelöst. Und heute? Sie verbot sich, weiter darüber nachzudenken. Musste die Haushälterin ausgerechnet samstags frei haben, wenn ihr tyrannischer Mann sie am meisten beanspruchte? Es war doch wirklich nicht einzusehen, dass sie selbst auf der ganzen Arbeit sitzen blieb. Schließlich war sie weder zur Hausfrau geboren, noch sah sie als Unternehmergattin darin ihre Bestimmung. Auch sie hatte schließlich ein Recht auf freie Zeit. Da würde sich einiges ändern müssen. Hans Karl Peter griff indessen zum Telefon, rief seinen Sohn Jeremias an und schnauzte in den Hörer: »Familientreffen, sofort! Und bring den Friemel mit, in 30 Minuten hier am Tisch.« »Soll ich Fiona auch impf?« fragte der verunsicherte Juniorchef. »Nein, deine Frau kann bleiben, wo sie ist, für Krisen taugt sie eh nicht«, ranzte ihm sein Vater ins Wort. Wie befohlen fanden sich Jeremias alias JP, wie man ihn im Unternehmen nannte, und der Geschäftsführer Johannes Friemel alias der Fummler, der überall seine Finger drin hatte, im Herrenhaus der Peters ein. Das Haus lag inmitten eines bilderbuchartig angelegten englischen Gartens, dessen preisgekrönter Landschaftsgärtner von Hans Karl Peter gewissenhaft unter den 84 zur Wahl stehenden Anbietern aus ganz Europa ausgesucht worden war. Er war der teuerste von ihnen, hatte 12 Bücher veröffentlicht und zählte die Queen, Gott hab sie selig, zu seinen Kundinnen. Wie sein Auftraggeber hasste auch er Bambus aus tiefstem Herzen, was eine gute Arbeitsgrundlage bot. Friemel gehörte nicht zur Familie. Als erfahrener Manager war er damit beauftragt, den Junior an die Hand zu nehmen und für die Führung der Firma fit zu machen, bevor der Vater sich irgendwann aus dem Geschäft zurückziehen würde. Wann das sein sollte, blieb für alle Beteiligten im Nebel der Spekulation verborgen, der sich seit 8 Jahren im Unternehmen verbreitete. Als er 65 geworden war, hatte Hans Karl Peter angekündigt, in 2 Jahren einen Schritt zurückzutreten und der jüngeren Generation das Ruder zu übergeben. So stand es dann auch in der Zeitung, und die Menschen zogen respektvoll den Hut. Diese Entscheidung war eine Befreiung für den Junior, der einfach nicht in die Fußstapfen seines Vaters passen wollte, solange dieser voranschritt. Fortan stolzierte Jeremias Peter mit geradem Rücken durch die Fußgängerzone von Oberklembach. Sein neues, strahlendes Selbstbewusstsein reichte für die gesamte Kleinstadt. Den Rückzug hatte der Alte damit begonnen, seinem Sohn gleich bei der nächsten Betriebsversammlung das Rednerpult zu überlassen. Der Vater hatte noch vor der ersten Reihe gesessen und auf der Stuhlkante mit unerträglicher Spannung und eingefrorenem Lächeln auf die ersten Worte seines Sohnes in der neuen Rolle als Thronfolger gewartet. Als JP seinen zweiten Satz begann mit »Ich würde gern in Zukunft, also wenn das okay für euch ist, in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat«, konnte er ihn nicht einmal selbst beenden. Sein Vater sprang mit überraschender Geschwindigkeit auf, hechtete auf das Pult zu und entriss ihm mit eisernem Griff das Mikrofon. Dies sollten vorerst die letzten Worte des Sohnes an die Belegschaft gewesen sein und das für nun schon mehr als 8 Jahre. Gleich 2 Reizwörter in einem Satz waren einfach zu viel für Hans-Karl Peter. Betriebsrat und dieses verbrüdernde Euch. Was mein Sohn Ihnen sagen will, tönte der alte und neue König so laut, dass die Lautsprecher knarzten, ist der Rest Legende. Dann zog Hans-Karl Peter einen Zettel mit Notizen für seine Ansprache aus der Innentasche seines Anzugsackos und mit ihm alle rhetorischen Register. Er legte eine fulminante Rede ohne und Aber hin, ohne Du und Ihr. Als er fertig war, herrschte gespenstische Ruhe. In den Gesichtern der 530 Mitarbeiter konnte man den Schock ablesen, der sich wie eine Bleiweste auf ihre Schultern gelegt hatte. Der Betriebsrat, der kurzfristig innerlich um 1 Meter gewachsen war, schrumpfte wieder auf Normalgröße. Das Thema Bonuszahlung für alle war von der Tagesordnung verschwunden. Vergessen war alles Rückzugsgeläut des Seniorchefs. Blass, gebückt, verzog Jeremias Peter sich in die 12. Reihe, wo seine Abteilung betriebliches Vorschlagswesen saß, deren stellvertretende Leiter er vertrat, wenn der mal nicht da war. Er war immer da. Keine Fragen? Hans-Karl Peter erklärte die Versammlung für beendet. Auf Geheiß seiner Frau Fiona trat Jeremias Peter schon am folgenden Tag einen in Anführungszeichen lang geplanten 8-monatigen Arbeitsurlaub an, um im Ausland moderne Managementtechniken zu studieren. Zu einem Bericht über seine Erkenntnisse kam es nach seiner Rückkehr ins Unternehmen nie. Der ein oder andere meinte, ihn während dieser Zeit in der Dämmerung am Rande der Stadt dann und wann gesehen zu haben. Ganz sicher war sich allerdings niemand. War JP nicht etwas größer als diese gebückte Erscheinung?
Das war der erste Teil des ersten Kapitels von Quid von Stefan Glewitzki. Quid ist erschienen vor 2 Monaten und ist jetzt schon in der 3. Auflage gedruckt worden. Der Autor ist Stefan Glewitzki und dem können Sie demnächst auch persönlich begegnen, denn er geht auf Tour mit diesem Buch. Er wird lesen, morgen geht's los, aber leider nicht hier bei uns in der Region, Stefan. Wo startest du morgen?
Morgen geht's los auf Baltrum. Also morgen fahre ich nach Baltrum, aber am Dienstag ist dann die musikalische Lesung. Aber hier gibt es auch 3 Termine im Laufe des Jahres. Das fängt an am 26.06. in Bad Pyrmont in der Weingalerie. Dann wird es am 29.08. in Hameln, wenn das Wetter gut ist, draußen stattfinden, im Innenhof der Buchhandlung von Blum. Und am 24. Oktober in Hessisch-Oldendorf im Kulturismusforum. Das sind die Veranstaltungen hier in der Nähe.
Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, dann können Sie sich das Buch auch besorgen. Quid, die Satire von Stefan Glewitzki, die gibt es jetzt im Buchhandel Ihrer Wahl. Erschienen im Berliner Verlag Omnino für 16 Euro. Bekommen Sie auch direkt vor Ort, zum Beispiel in Hameln in der Buchhandlung von Blum in der Emmernstraße 20. Und herzlichen Dank an den Autor.
Ja, vielen Dank, Jan. War mir wie immer ein Vergnügen.